Hi, liebe Diana. Heute kommt unsere liebe Kollegin Angela Wittmann aus der Printredaktion zu mir ins Studio und wir haben uns vorgenommen, ein paar Bücher von Autorinnen für die Weihnachtsferien vorzustellen, zum Lesen und zum Verschenken, übrigens auch für Kinder und Patenkinder. Es hat Spaß gemacht und gleichzeitig muss ich echt sagen, war es ziemlich schwer, die richtigen auszusuchen, denn es gab so viele tolle Bücher dieses Jahr von Frauen. Aber wir wollen ja auch immer einen Bezug zum Thema Frauen, beziehungsweise noch genauer Frauen in der Lebensmitte, also irgendwie im Übergang, wenn man so will, mal mindestens. Da musste leider einiges hinten rüberfallen. Eins ist übrigens dabei, was du mir sogar, beziehungsweise was du auf Instagram empfohlen hast. Also hör mal rein, ich finde, es lohnt sich, denn wir sprechen auch nicht nur über Bücher, sondern auch darüber, wie und wann wir lesen. Bis dann.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration.
Wir sprechen mit Top-Expertinnen und tollen Frauen über die Themen, die in der Lebensmitte plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Apothekerin und Medizinjournalistin mit Schwerpunkt Frauengesundheit.
Und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Diese Woche spricht Julia mit
Angela Wittmann, seit vielen Jahren Redakteurin bei der Brigitte und ja, zuständig für die Literatur nicht nur, aber auch. Schön, dass du da bist. Hallo, willkommen.
Hallo, schön, dass ich kommen durfte.
Ja, wir haben beide richtig Spaß gehabt die letzten Tage. Viel zu lesen, aber uns gefreut, ne, dass man mal eintauchen darf.
Ja, lesen muss ich ja immer viel. Ich mache ja die Buchseite für die Brigitte. Aber wenn man dann auswählen muss, was man an Weihnachten verschenken würde, ist das wirklich knifflig, weil da muss man sich von vielen Lieblingen verabschieden.
Genau, und nur von Frauen geschrieben und ja, so weiter. Wir haben ja gesagt, Angela, wir sprechen jetzt nicht sofort. Wir haben eine Menge vor. Also jeder von uns stellt irgendwie 5, 6 Bücher vor oder so. Also wir wollen es nicht zu lange aufhalten, aber ich möchte trotzdem nicht nur über die Bücher sprechen, sondern wir haben uns auch vorgenommen, wir sprechen ein bisschen übers Lesen. Du liest ja auch wahnsinnig viel. Wie machst du das? Das fragen ja viele, das schaffe ich gar nicht, kann ich nicht.
Also ich lese viel immer gleichzeitig, parallel. Ich habe Bücherstapel und lese die auch an. Und ich habe so eine Regel, da werde ich oft gefragt, wie viel Zeit gibst du denn im Buch? Wie viele Chancen gibst du dem? Und ich habe so eine 50 Seiten Linie, Deadline sozusagen, wenn ich danach denke, ich habe nicht das dringende Bedürfnis, da jetzt weiterzulesen, dann findet es die Leserin vielleicht auch nicht so spannend und dann scheidet es quasi aus. Und wenn man so Bücherstapel hat, auf denen immer ganz, ganz viele Bücher liegen, dann merkt man schon, wenn man abends nach Hause kommt, zu wem möchte man jetzt zurückkehren? Welche Figuren sind einem so sehr ans Herz gewachsen, dass man gucken möchte, wie geht's denn jetzt? Was machen die? Wie geht die Geschichte weiter? Und dann sortiert sich der Stapel so von selbst, weil die, die ich unbedingt weiterlesen möchte, die wandern natürlich nach oben. Die greife ich mir dann und auf die freue ich mich auch richtig. Und die, die dann ein bisschen weiter unten liegen, die kommen dann auch meistens gar nicht mehr zum Zug. Also das ist so eine... Da habe ich natürlich den Luxus, dass ich eine große, große Auswahl habe. Aber man weiß schon sehr genau als Leserin, was einen richtig bewegt und wo man jetzt richtig scharf drauf ist, weiter zu erfahren, wie die Geschichte geht.
Ja, interessant. Also du hast es ja sozusagen beantwortet als Profileserin. Mhm, also als jemand, der entscheiden muss, wird die Brigitte-Leserin das sozusagen lesen. Und als Privatfrau machst du das genauso?
Das kann man jetzt kaum mehr trennen bei mir, weil ich lese sowieso, ich muss sowieso die ganze Zeit lesen. Ja. Also meine Kinder sagen auch schon gar nicht mehr, wo ist Mama, sondern wo liest Mama, wenn sie mich
meine Firma ist auch noch halb gut.
Wohnung suchen.
Ja, echt. Ne?
Von daher, also ja, am Ende lese ich natürlich die Sachen zu Ende, die mir auch selber richtig gut gefallen, das muss man schon sagen. Ja. Ich lese selten aus, man hat so ein paar Bücher, da weiß man, da hat man so eine Art Chronistenpflicht. Also da wartet jetzt die Welt drauf und da möchte man vielleicht auch sagen, es lohnt sich jetzt auch dieses Mal, dieser Autorin wieder zu vertrauen und das neue Buch zu lesen. Und dann lese ich auch mal zu Ende, wenn ich sage, also mein Buch ist es jetzt nicht. Ja. Aber in den meisten Fällen wollen wir eigentlich immer nur Bücher vorstellen in der Brigitte, die auch richtig gut sind. Weil für Verrisse ist eigentlich der Platz zu schade.
Ja, das ist interessant, weil ich mache es im Grunde auch so, wobei ich habe auch ganz viele Stapel. Ich muss ja nicht in dem Sinne, ich muss keine Bücherseiten füllen. Ich lese einfach grundsätzlich wahnsinnig viel. Und also zu dem Wie, ich lese morgens. Manche lesen ja abends, beziehungsweise immer, wenn ich kann, aber jedenfalls eigentlich kaum abends im Bett, außer zum Abschalten. Da bin ich einfach zu müde. Ich glaube, das geht vielen so, dass sie denken, ich komme nicht zum Lesen, weil ich zu müde bin. geht mir genauso. Deswegen stehe ich morgens früher auf und lese morgens. Das ist auch so eine Routine. Welche Routine entwickelt man? Was hat sich für sinnvoll irgendwie erwiesen? Und ich habe auch ganz viele Bücher, allerdings nicht so sehr, weil ich dann Sachen liegen lasse. Das passiert auch, dass ich dann irgendwie einfach nicht weiterlese. So ein bisschen Abstimmung mit den Füßen sozusagen oder mit den Augen. Sondern weil ich nicht immer alles ab kann. Ja. Also wenn Bücher so wahnsinnig krass sind und toll, dann kann ich das nicht immer lesen, weil ich nicht in der Verfassung bin. Also dann habe ich lese immer so 4-5 Bücher parallel. Mhm. Auch manchmal brauche ich für eins auch ein Jahr, was ich parallel lese, manchmal auch nur eine Woche. Aber ich kann nicht immer alles aushalten, ne, wenn Sachen irgendwie tough sind oder mir sehr nah gehen.
Ja, aber das ist doch eine gute Methode, dass du den Büchern trotzdem treu bleibst, ohne sie dann gleich zu verwerfen.
Ja, ja, genau.
Weil oft sind ja die krassesten Bücher die, die einen am meisten beschäftigen.
So ist
die
es.
Auch so ist es. Am meisten nachhallen und am meisten bewirken in einem selbst.
Lass uns mal anfangen. Was ist denn dein erstes Buch, was du mitgebracht hast? Wir haben gesagt, vielleicht einmal zur Einordnung, wir haben gesagt, es muss von einer Frau geschrieben sein, weil bei uns im Podcast ja nur Frauen sozusagen zu Gast sind, also auch nur schreibende Frauen zu Gast. Und es muss irgendwie einen Bezug haben zur Lebensmitte.
Also ich fange an mit Beatrix Gerstberger, die Hummerfrauen. Da sagen wir gleich vorne ab, sind wir ein bisschen parteiisch, weil Beatrix ist eine Kollegin von uns, die lange im Reportage-Ressort bei Brigitte gearbeitet hat und ganz wundervolle Reportagen und Geschichten geschrieben hat. Und die jetzt in der Lebensmitte sich entschlossen hat, einen Roman zu schreiben. Und wir haben das so ein bisschen begleitet, weil sie hat auch die Idee für diesen Roman vielleicht durch eine Brigitte-Reportage bekommen, weil sie in dieses Dorf, über das sie schreibt, mal gefahren ist und darüber auch für Brigitte geschrieben hat. Und es ist wirklich ein ganz, ganz großartiges Buch, weil es von Frauen erzählt, die sich komplett neu erfinden. Und von ursprünglich wollte Bea über diese Frauen in Maine an dieser Küste, wo diese Frauen zum Fischen rausfahren, die Hummerfrauen. Sie wollte ein Sachbuch schreiben über die und hat sich dann aber doch entschieden, dass sie einen Roman draus macht, wie es ist, dort zu fischen. Und ich hatte eigentlich mal gesagt, im Sommer schon, das ist das Sommerbuch des Jahres und wenn sie nur ein Buch mitnehmen in Urlaub, dann dieses. Und ich sage jetzt mit gutem Gewissen, es ist auch ein wunderbares Buch. Um es an Weihnachten nochmal zu verschenken, weil es ist auch in der stürmischen Zeit, wenn man sich gerne an einer Tasse Tee festhält, das perfekte Setting mit Sturm und Küste und, oh, und sehr sofakompatibel, sofadeckenkompatibel. Und es ist so, dass parteiisch sind wir, aber dieses Buch ist wirklich auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste gelandet. Und hat sehr, sehr viele Frauen schon berührt und für Weihnachten wirklich toll, weil es auch fantastisch aussieht und es ist ja auch.
Stimmt, das spielt eine Rolle, finde ich.
Man muss bei Weihnachtsgeschenken ja sagen und weil das so dieser alte Spruch, außen prächtig, innen ein Fest natürlich für Bücher unter dem Weihnachtsbaum besonders gilt. Und dieses, man kann es jetzt nur beschreiben, vorne drauf ist ein wunderschöner pinker Hummer und wenn man den Umschlag dann abmacht, ist dieser Hummer in Blau auch nochmal auf dem Buch aufgedruckt und ist wirklich sehr, sehr schön. Und der blaue Hummer heißt Mr. Darcy, spielt eine Rolle in dem Buch, weil die alte Fischerin, die hat einen blauen Hummer, weil es ein seltener Hummer, den sie nicht essen wollte, so als Lebensgefährten in einem Aquarium bei sich zu Hause sozusagen.
Okay.
Ihr Mr. Darcy. Und die hat Ziehtöchter, die auch mit dem Leben so eine in der Mitte des Lebens und eine jüngere Frau, die sie aber dann auch ans Fischen bringt und deren Leben sie dann so ein bisschen beeinflusst. Ja. Und es macht wirklich ganz, ganz großen Spaß, das zu lesen.
Und diese Frauen gibt es wirklich?
Ja, die gibt es wirklich. Bea hat dort gelebt. Bea hatte auch schon mal ein Sachbuch geschrieben über, da war sie auch auf der Spiegel-Bestsellerliste, über den Abschied von ihrem Partner, der gestorben ist. Das war ein Sternkollege bei der Arbeit im Einsatz in den Endtagen des Kosovo-Krieges. Und sie ist dann mit dem kleinen gemeinsamen Sohn, als der 2 oder 3 war, nach Maine gegangen, um einfach ein bisschen Abstand zu bekommen. Und hat dort wirklich gelebt, ein paar Monate lang. Und diese Frauen, die Vorbilder waren für die Frauen in ihrem Buch auch kennengelernt. Und da war zuerst die Idee, da ein Sachbuch zu machen. Und dann, aber ist sie doch, hat sie gesagt, wollte sie lieber einen Roman machen.
Aber es ist spannend, das heißt, es ist eine doppelte Übergangsgeschichte, weil auch sie nach einer schweren, schweren Übergangsphase dann zu diesem Schreiben oder zu diesem Buch gekommen ist.
Finde ich auch
ganz spannend. Eine Sache finde ich auch interessant. Wir haben, glaube ich, ziemlich viele Bücher dabei, die ungewöhnlich schön von außen sind.
Ja, das stimmt.
Und ich
kann weitermachen.
Ja, genau. Finde ich ganz interessant, weil mein Gefühl ist, dass in dieser digitalen Zeit der Wunsch, besonders schöne Cover zu machen, die tendenziell eher an Malerei erinnern, irgendwie so eine Art Trend zu sein scheint. Das ist irgendwie so eine Art gefühlte Gegenbewegung irgendwie zu dem, was uns eigentlich gerade umgibt. Ja, das war nochmal mein erstes Buch. Jetzt muss ich mal gucken, was ich hier als erstes
dabei habe.
Stimmt,
auch ein schönes.
Ja, genau. Es ist auch ein schönes, aber jetzt liegt es hier natürlich nicht. Doch, genau. Apropos gemalt, genau. Apropos Gemälde. Ich habe dabei ein Buch von Tamar Nord. Das hat mir Diana empfohlen und sie hat es gelesen. Denn sie selber ist keine gute Schläferin, schon seit Jahren, nicht erst sozusagen seit den Wechseljahren, und hat gelesen Der Schlaf der Anderen von Tamar Nord. Und ich habe es dann irgendwie gedacht, ach, wenn sie das gut findet, dann nehme ich das, dann ist sie sozusagen auch ein bisschen bei uns und war dann echt so total reingezogen. Und das war so ein Buch, wie du das beschreibst. Es ist nicht mein Thema, ich kann Gott sei Dank immer gut schlafen. Und ich hatte diesen riesen Stapel, der hier auch gerade vor uns liegt, auf dem Tisch bei uns bei mir liegen. Und ich habe immer als erstes dieses Buch genommen, weil irgendwas daran wahnsinnig stimmt. Es handelt, also natürlich Thema Schlafprobleme. Eine Protagonistin kann nicht schlafen, ist, wenn du so willst, in der Mitte ihres Lebens und ist so zermahlen zwischen den Bedürfnissen anderer, Kinder, Ehemann, der sich mittags immer zum kleinen Nickerchen hinlegt, auf den sie immer Rücksicht nimmt und der Hund und keine Ahnung wer noch alles, die SchülerInnen und so weiter. Und sie selber, ihr Kopf ist so voll von den fremden Bedürfnissen, dass sie im Grunde gar nicht mehr zur Ruhe kommt. Und sie kommt dann in ein Schlaflabor. Da hat Tamar Nord auch richtig recherchiert, das habe ich dann hinterher gelesen. Und trifft dort auf Janis, die dort sich im Grunde selber ein bisschen weggeschlossen hat in diesem Job und jetzt nur noch sozusagen Monitore beobachtet, aber eigentlich hochqualifizierte Pflegerin auf so einer richtigen Klinikstation war, aber aus Gründen, die ich jetzt nicht erzählen will, da irgendwann in den Sack gehauen hat. Und jetzt diesen Job macht und die treffen sich und irgendwas zwischen den Frauen passiert sofort, dass diese reservierte Janis sie duzt, die Sina, und die legt sich also hin, die nie schlafen konnte, verkabelt, also mega unbequem, von 1000 Kameras beguckt, weil sie jetzt im Schlaflabor ist, und schläft ein. Zum ersten Mal seit Monaten. Und vielleicht auch einfach nur, weil diese Janis sie geduzt und irgendwie erkannt hat auf so eine gewisse Weise. Und zwischen diesen beiden Frauen entsteht dann eine Freundschaft. Irgendwann wacht nämlich dann die Sina nachts auf und die beiden erleben ganz viel zusammen. Und was ich so toll an diesem Buch finde, ist, es ist eine richtige Geschichte, es ist eine richtige Story. Komplett erfunden. Und es fühlt sich gar nicht so an. Also es ist so toll, wenn jemand es schafft, so gut zu erzählen, dass man vergisst, es ist erzählt. Ne? Ich hatte wirklich das Gefühl, ich kenne diese Sina, ich kenne diese Janis. Es ist irgendwie, ich will wissen, wie es denen geht. Ich will, dass sie das hinkriegen, was sie jeweils vorhaben, dass sie ihre Beziehungen auf die Reihe kriegen. Und es ist aufs Schönste erzählt. Und wie toll das ist, wenn jemand dieses Handwerk so beherrscht. Ja, es gibt's ja auch bei Filmen, wo man weiß, ich weiß, wie es ausgeht, stört mich auch gar nicht. Ich will nur, dass es gut gemacht ist. So Notting Hill ist ein Beispiel, ne? Man ist ja völlig klar, wie es ausgeht, aber es ist einfach super gemacht. Und dieses Buch ist irgendwie so ein Fall, wo ich wirklich, ja, bis gestern Nacht dann noch zu Ende gelesen habe, weil ich wirklich auch wissen wollte, wie es ausgeht. Und ich finde es absolut lohnend. Und Tamar Nord ist auch selber, also ist ungefähr mein Jahrgang, ich glaube ein bisschen älter, und hat für ihren ersten Roman, also für einen Auszug aus ihrem ersten Roman, Die Ewigkeit ist ein guter Ort, den Hamburger Literaturpreis gewonnen und alle möglichen Stipendien danach bekommen. Und ich kann nur sagen, Gott sei Dank, so hat sie dieses Buch fertig gekriegt, also Der Schlaf der Anderen.
Ja, es ist super.
Du kennst es auch, ja?
Ja, ich habe es auch gelesen. Ich mochte es auch sehr.
Ja, es ist wirklich, ja,
ganz
fühlt sich an, als wäre
man
tolle
Betrachtung vom des Themas Schlaf. Also.
Ja. Ja, und was es auch ganz besonders macht, auch das merkt man kaum, es wechselt die Perspektiven. Also nicht nur, dass es aus zwei Perspektiven erzählt ist, sondern auch innerhalb der Perspektiven ist es mal Ich-Perspektive und mal die Personale, also wo man sozusagen der Person über die Schulter schaut. Und es ist sehr schlüssig, wann was gewählt wird. Also man merkt, die weiß wirklich, was sie da tut. Also sehr empfehlenswert. Ich will nochmal sagen, wir machen natürlich alle Sachen in die Shownotes. Also wer jetzt nicht mitkommt, muss nicht mitschreiben. Da steht alles drin. Was mich interessiert, Angela, wenn du liest, behältst du, was du liest?
Also ich behalte es sehr gut, wenn ich ein wirkliches Buch haptisch in den Händen halte. Und ich habe wirklich Schwierigkeiten. Ich muss auch vorab viele PDFs lesen, also fahren, noch nicht fertig. Bücher, die es noch nicht gibt in gedruckter Form. Und ich merke, dass ich kein Mensch für den Reader bin, weil ich kann mir ganz schlecht Stellen merken. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß bei Büchern immer, in welcher Stimmung war ich, wo habe ich irgendwas gelesen, was verbinde ich damit. Und wenn ich am Bildschirm lese, dann sind diese Erinnerungen ganz schnell weg. Da weiß ich manchmal wirklich nicht mehr, habe ich es zu Ende gelesen, wie war das nochmal, und habe wirklich einfach nicht diese Erinnerungen, die mir das Buch, wenn ich es in Händen halte, offensichtlich vermitteln kann.
Ja. Das ist, also das verstehe ich. Ich weigere mich, deswegen sind bei uns die Bücher auch tendenziell immer zu spät im Podcast, weil ich einfach keine PDFs lese. Das ist mir das Ding zu viel. Aber bei mir ist es noch schlimmer. Ich habe so viel in meinem Leben gelesen und es ist trotzdem weg, obwohl es mich wahnsinnig interessiert. Und ich habe neulich von Annika Reich, die ist auch Autorin und hat unter anderem dieses Netzwerk gegründet für geflohene AutorInnen, und das heißt Weiterschreiben. Und die hat in einem Podcast gesagt von Hansa: Ich lese wie ein Wal, der Krill ist, und dann hoffe ich, dass was hängen bleibt. Und das hat mich total getröstet, weil bei mir ist es auch so, ich stopfe mir alles rein und alles ist relevant, obwohl ich wirklich gefühlt 95% an Details vergesse. Aber es bleibt trotzdem was hängen. Das ist so dieses Gefühl, was hängen bleibt, ne? Oder so eine Einsicht, die man gewonnen hat übers Leben oder so. Das fand ich ein ganz, ganz schönes Bild. Das hat mich auch sehr getroffen. Wim Wenders hat es auch mal gesagt, dass er wahnsinnig viel recherchiert für seine Filme und alles vergisst. Da habe ich auch gedacht, ah gut, das beruhigt mich total. Wir hatten mal Nicole Seifert hier zu Gast, die selber Übersetzerin ist und Autorin unter anderem von Und einige Herren sagten etwas dazu und Frauenliteratur bei Frauen durchgestrichen ist, weil sie kämpft für die Anerkennung von Literatur, die von Frauen geschrieben ist. Und die hat mir erzählt, sie führt seit Jugendtagen ein Lesetagebuch, also wo sie aufschreibt, was sie gelesen hat und was ihr daran gefallen hat. Könntest du Gefallen an so einer Idee finden?
Ja, das Gute ist, dass ich das ja habe. Ich kann über Jahre zurückgehen und kann die Buchseite der Brigitte lesen und habe mein gedrucktes Lesetagebuch. Und da geht es mir in der Tat auch manchmal so, wenn ich mal alte Sachen plättere, dann denke ich, ach ja, stimmt, das hatte ich damals auch gelesen.
Und ja, genau. Ja. Und dann gibt es die Bücher, wo man, bei meinem Mann und mir gibt es ein bestimmtes Gesicht, wenn ich sozusagen die Fassung verliere.
Beim Lesen.
Und wahnsinnig weinen muss, wegen irgendwas, dann heißt das Also bin ich froh Gesicht, weil das ist ein Buch von A.L. Kennedy, was ich gelesen habe, wo ich so die Fassung am Ende verloren habe, so unfassbar weinen musste. Das konnte ich auch nie wieder anfassen, das Buch, weil es mich so bewegt hat. Ich weiß heute noch, wovon es handelt, das allerdings ist mir noch sehr, sehr präsent, aber es gibt so diese Bücher, die einen dann so aus den Latschen hauen, dass man es auch nicht vergisst, ne? Da bleibt wirklich was hängen. Ja, jetzt komm du.
Ja, das so eins habe ich dabei.
Oh ja.
Und zwar ich habe geheult wie ein Schlosshund. Und zwar Maggie O'Farrell, Judith und Hamnet heißt das. Und ich habe es nicht aus diesem Jahr, wir haben sonst nur aktuelle Bücher.
Ja.
Aber in diesem Fall habe ich eine Ausnahme gemacht. Erstens mal, weil es mein All-Time-Favorite ist zum Verschenken. Ich habe es wirklich schon oft verschenkt, auch an Weihnachten. Und zweitens mal, es gibt es jetzt als Taschenbuch und ganz neu mit dem Aufkleber, das Buch zum preisgekrönten Film, weil es Mitte Januar als Film kommt und dann heißt es Hamnet. Und ich habe auch diesen Film vor einer Woche gesehen in der Pressevorführung und wieder Rotz und Wasser geheult.
Oh,
und
muss ich haben.
Mich gefreut, dass Maggie O'Farrell, die Autorin aus Irland, sowohl beim Drehbuch mitgeschrieben hat, als auch mitproduziert hat. Und ich glaube, also ich bin nicht die Filmfachfrau, aber ich würde sagen, der hat alle Oscars verdient, zumindest fürs beste Drehbuch allemal. Und sie erzählt die Geschichte von Shakespeares Frau im Prinzip, die 8 Jahre älter war als ihr Mann und eine kräuterkundige Heilerin, Hexe aus dem Wald heißt sie im Buch und im Film auch manchmal, und die eine wahnsinnig starke Figur ist und die sowohl im Film als auch im Buch mich wirklich sehr beeindruckt hat. Witzigerweise fällt der Name Shakespeare kein einziges Mal, aber man merkt schnell, dass es die Geschichte ist der Familie, weil sie haben einen Sohn, Hamnet, was damals gleichbedeutend war mit Hamlet. Das wurde synonym verwendet wohl zu der Zeit. Und das ist ihr Kind, der mit 11 an der Pest gestorben ist. Und er, der William, hat es dann, hat die Trauerarbeit eben, hat diesen Verlust verarbeitet, indem er das weltberühmte Theaterstück geschrieben hat und seinen Sohn in gewisser Weise unsterblich gemacht hat. Und sie musste die Trauer anders verarbeiten. Und es ist in einem Ausmaß herzergreifend und überwältigend geschrieben. Also ich kann nur sagen, lest alle dieses Buch und schaut euch auch diesen Film an. Und
ja,
wer sich fragt, wer Judith ist, die im Filmtitel unter den Tisch gefallen ist, das ist die Zwillingsschwester von Hamnet, um die sie ihr ganzes Leben lang gekämpft hat, die Mutter, weil die immer das kranke Kind war, das kränkliche, die hatte auch die Pest und Judith, alle dachten, Judith stirbt und sie überlebt.
Sie überlebt
und
aber.
Der Tod holt sich den Sohn.
Oh Gott, also ich bin jetzt schon angefasst nur von deiner Erzählung.
Ja, das ist also wirklich sehr ergreifend. Also ich habe, es ist eins der Bücher, über das man ganz, ganz, ganz lange nachdenkt. Und da weiß man wirklich, dass man es gelesen hat. Das vergisst man
ja, nie wieder. Genau. Es gibt diese, ne? Es gibt ja. die so ein Grill sind und es gibt die, die die Bücher sind es. Okay, muss ich gleich ausleihen dann.
Ja, und sehr gerne.
Man muss jetzt noch schnell lesen, weil wenn es im Januar kommt, ich mag ja nicht Filme gucken, bevor, da bin ich ganz eisern.
Also gut, wenn die Autorin selber mitschreibt am Drehbuch, ist es ja schon ein Garant für Qualität. Und in dem Fall hat es wirklich richtig gut funktioniert. Also das haben sie richtig gut adaptiert.
Ja. Ja, spannend. Ich war auf der Buchmesse auf einem Talk zu diesem Thema. Ist verfilmt man Bücher oder ist das ein eigenes Kunstwerk? Da war Heide Schwocho, die ganz viel Drehbücher geschrieben hat, teilweise auch mit ihrem Sohn. Und unter anderem Daniela Dröscher, der nächstes Jahr wird ihr Buch oder wird schon gerade verfilmt, Lügen über meine Mutter. Und da haben die alle eindeutig gesagt, nein, das sind zwar verschiedene Genres und davon versteht man nichts, wenn man Autor ist und so weiter. Und ich fand das sehr ehrenhaft, dass sie das so voneinander getrennt haben. Aber ich dachte auch, also es gibt eine schreckliche Verfilmung von, wie heißt sie, Doris Altes Land, sag nochmal, wie heißt sie?
Hansen,
genau. Total misslungen, schlimm, kann man nicht gucken, obwohl es so ein tolles Buch ist und eine fantastische Verfilmung von ihrem zweiten oder dritten Buch, Mittagsstunde.
Mittagsstunde, ja. Ja, genau. Mittagsschläfchen.
Ja, genau. Passt. Und das hat mich so umgehauen und da hat sie eben ganz strikt quasi da dabei, wie das sozusagen umgesetzt wurde.
Mit Charlie Hübner, ne?
Ja, also sowas von gut. Und ich bin ja auf dem Land geboren, ich hatte das Gefühl, meine ganze DNA wird da aufgeblättert. Ja, also ganz toll, aber spannend. Okay, schnell lesen, dann ab in den Film. Gut zu wissen, also im Januar kann man es auch als Film sehen. Mein zweites Buch ist Geschummelt, weil es sind eigentlich ein paar. Ich habe gerade schon Daniela Dröscher erwähnt, das mache ich jetzt nochmal, weil natürlich gehört die auch in dieses Genre der autofiktionalen Literatur, die ich eigentlich hauptsächlich lese. Ich liebe das. Daniela Dröscher gehört dazu, die ist jetzt deswegen hier nicht, weil sie in den Podcast kommen wird. Und hier war auch schon Julia Schoch. Auch deswegen stelle ich sie hier nicht vor. Ich liebe die Bücher von Julia Schoch. Aber es ist auch geschummelt, weil sogar die, die ich jetzt vorstelle, stelle ich eigentlich mit zwei Büchern vor, nämlich Doris Knecht. Und du hattest sie auch auf deiner Liste, ne?
Ja, die wollte ich auch machen, aber ich habe sie dir überlassen.
Genau, weggerissen. Doris Knecht, also autofiktional heißt ja, Leute schreiben über ihr eigenes Leben und irgendwie auch nicht. Also ein paar Sachen sind verdichtet, ein bisschen verfremdet und so weiter. Doris Knecht ist eine mega erfahrene Kolumnistin. Das spricht aus jeder Zeile, die kann das einfach. Die ist so pointiert, so lustig, so lakonisch und so klug dabei, ist trotzdem immer sehr tief. Und ich will zwei Bücher hier vorstellen. Das eine heißt, das ist ein älteres auch, eine vollständige Liste der Dinge, die ich vergessen habe. Großer Titel schon mal. Handelt von dieser Phase, wenn die Kinder langsam aus dem Haus gehen und man auch so ein bisschen denkt, jetzt ist es auch gut. Na, jetzt können die auch mal, jetzt will ich auch mal die Wohnung einrichten, wie ich es möchte. Parallel muss sie aber ausziehen aus ihrer Wohnung und muss so ein bisschen ihr Leben einfach aussortieren. So, was kommt mit, was will ich behalten, auch in Erinnerungen. Also ganz, ganz toll geschrieben, sehr, sehr zu Herzen gehend. Und so ein bisschen der Nachfolger ist dann dieses Buch, um das wir uns jetzt ein bisschen gezankt haben, nämlich Ja, Nein, Vielleicht, auch ein großer Titel. Übrigens auch mit einem sehr schönen Gemälde vorne drauf. Sehr, sehr schön anzugucken, mit so einer Art naiven Malerei. Und das handelt davon, dass sie dann, wie die echte Doris Knecht, im Waldviertel so ein Häuschen hat, in dem sie schreibt und arbeitet. Sie ist auch als Figur eine schreibende Frau und trifft dann irgendwie so ein altes Jugendliebe, will ich nicht sagen, so ein Verhältnis wieder, was sie hatte. Ja, und plötzlich ist das alles wieder da, dieser ganze Scheiß, irgendwie gucken, hat da eine WhatsApp geschrieben, ja oder nein. Und sie denkt so, oh nee. Und denkt dann so darüber nach, so hat der überhaupt Platz in meinem Leben? Und ich finde, es gibt so wenige Bücher, die auf wirklich nachvollziehbare Weise erzählen, wie gut es einem gehen kann ohne Mann. Ohne so politisch zu sein oder so PC. Es ist einfach total nachvollziehbar erzählt, wie sie in diesem Haus lebt und denkt, eigentlich passt der eigentlich in dieses Haus überhaupt rein?
Sie ahnt schon, wo er stört, wo er überhaupt aufgekreuzt ist.
Ja, also und zwar auch in dieser Ruhe, die sie eigentlich längst hat. die sie endlich hat, nachdem sie zwei Kinder als alleinerziehende, getrennte, finanziell immer klammer Autorin durchgekriegt hat. Und jetzt ist endlich Ruhe. Und jetzt bringt er wieder Unruhe rein. Wie sie sich entscheidet, das erzähle ich jetzt natürlich nicht. Ich will nur sagen, ja, die Frau weiß, wie es geht. Es ist wirklich, wenn man was Kluges lesen will, was wirklich lustig ist.
Sehr witzig.
Ja, dann sollte man das machen. Also Doris Knecht ist einfach super. Und ja, eben auch eine von denen, was ich sehr, sehr liebe, die autofiktional schreiben.
Hm. Bei Doris Knecht geht es ja um ein Haus. Ihr Häuschen. Mhm. Und mein nächstes Buch ist ein Buch von Barbara Kingsolver und das heißt Die Unbehausten und eigentlich geht es auch um ein Haus. Also das ist, man muss vielleicht dazu sagen, sie ist ja sehr bekannt geworden durch ihren Roman Damon Copperhead. Und dieses Buch, Die Unbehausten, das hat sie in den USA davor veröffentlicht. Also zu Trumps erster Amtszeit und das wurde jetzt dann quasi nachgezogen vom Verlag, nachdem der Damon so wahnsinnig erfolgreich war. Aber ich finde es auch großartig und es ist ein Buch Villa Mitte 50, also in einer sehr anstrengenden Phase. Er ist nicht alleinerziehend, aber hat eine anstrengende Familie. Und zwar ihr Mann ist vor kurzem als Uniprof arbeitslos geworden. Villa musste mit ihrer Familie in eine absolute Bruchbude ziehen, weil sie haben total wenig Geld, sind eigentlich pleite. Und sie ist Journalistin, kann nicht mehr so richtig leben von ihrem Job, weil sie auch wenig Aufträge kriegt. Mhm. Der Sohn ist mit der Uni fertig, kommt aber zurück und ist wohl im Begriff, ein alleinerziehender Vater zu werden. In der Zwischenzeit muss sie sich aber auch noch um den dementen, spriechstämmigen Schwiegervater kümmern, was auch sehr lustig ist. Also die hat echt alles bis zum Rand da in ihrem, und dann bröckelt auch noch das Haus. Also das Fundament ist schief und alles bricht zusammen. Und sie hat dann die Idee, dass sie es retten kann, weil es ist 150 Jahre alt und steht in einer ehemaligen Planstadt, also so einer utopischen Siedlung, Vineland, wo die Gründerväter vor 150 Jahren eine bessere Gesellschaft aufziehen wollten. Und sie dachte immer, naja, vielleicht hat da ja jemand gewohnt in meinem Haus und ist Denkmalschutz und ich krieg noch irgendwie ein paar Gelder für die Renovierung und recherchiert dann als Journalistin und kommt dahinter, dass in ihrem Haus der Dorflehrer gewohnt hat, der wirklich Beziehungen hatte zu einer spannenden Person, nämlich Mary Treat, die war seine Nachbarin und die hat mit Darwin Briefe geschrieben, war Botanikerin, die Figur gibt's wirklich. Mhm. Und diese beiden geraten dann aber ins Kreuzfeuer der Mustersiedlung, weil sie einfach an Darwin glauben und an die Evolutionstheorie. Und das damals schon nicht gewollt ist dort, weil zu fortschrittlich und zu, na, so wie heute im Prinzip auch in Amerika. Und man sieht natürlich deutlich die Parallelen. Und es ist auch eine echte Geschichte, dass der Chef von dieser Siedlung damals, der Vorsteher, einen Menschen, der ihm nicht gepasst hat, einen Journalisten erschossen hat und ungeschoren davon kam, weil er gesagt hat, ein sekündlicher Wahnsinn hätte ihn überfallen in dem Moment. Und konnte danach ungestraft weiter Vorstand dieser Siedlung sein. Und auch da zieht man
natürlich die Parallelen
zu Trump. Aber ja, es ist wirklich, das Haus steht für eine Ruine. Und alle, die sich überlegen gerade, was ist denn um Gottes Willen in den USA los? Die
Metapher lässt grüßen.
Die Metapher lässt grüßen. Und die Geschichte zeigt es aber auch, man versteht sehr viel, dass einfach, wenn die Gier regiert, das Fundament nicht trägt. Also da ist wirklich sehr, sehr viel Weisheit. Und wie immer bei ihr sind da so viele schöne Sätze drin. Und ich habe immer, wenn ich so einen Satz toll finde, mache ich manchmal ein Eselsohr.
Weil ja, ich denk, auch, ich bin ganz schlimm.
Und wenn dann die Bücher am Ende so dick sind, dass du im Prinzip jeden Satz dir an die Wand hängen möchtest, dann sind das auch Bücher, die man nicht vergisst. Ich weiß gar nicht, ob, sie hat bestimmte Sätze drin, die andere auch schon gesagt haben, zum Beispiel, jede Mutter ist nur so glücklich wie ihr unglücklichstes Kind. Und das sind Dinge, die man da eigentlich immer aufschreiben möchte. Und bei ihr wird man da sehr fündig.
Ja, okay, das ist, ich beruhige mich total, weil es gibt ja so Menschen, denen sind Bücher so heilig, die sind mir auch heilig, aber ich fresse sie. Hm. Ich male sie an, ich knicke, ich bin ganz schlimm. Und die sehen danach doppelt so dick aus wie vorher, eben wegen dieser ganzen Knicks. Also das kann ich total nachvollziehen. Das ist von mir auch eine Angewohnheit. Und Ja.
Ich rede mich dann immer raus. Ich sage, es ist ja mein Arbeitsmaterial auch. Ich muss das machen. Ich darf da reinschreiben und ich darf da auch Eselsohren machen. Aber es sind schon auch stark bearbeitet.
Ja, und ich glaube, es hat was zu tun mit diesem Begreifen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ich muss das irgendwie dann auch mit den Händen machen. Also wenn es, ich muss da irgendwie so eine Art Ausrufezeichen hinsetzen, dass das jetzt ganz, ganz toll ist. Im Grunde ist das ein super Übergang zu Helga Schubert. Weil da geht es mir nämlich so. Helga Schubert ist eine Autorin, die ich vor ein paar Jahren entdeckt habe. Die konnte man auch erst vor, sozusagen nach der Wende so richtig entdecken, weil sie nämlich in der DDR gelebt hat als Psychologin, aber immer auch als schreibende Frau. Und zwar wirklich als schreibende Frau, wohl wissend, dass ganz viele ihrer Texte nicht veröffentlicht werden in der DDR. Einige sind da auch veröffentlicht worden, sondern ein bisschen im Westen teilweise dahingeschmuggelt, da auch Preise gewonnen. Aber sie hatte jetzt nie so einen Durchbruch. Sie war einfach eine Person, die das Leben schreibend begreift. Und sie hat dann, ja im Grunde, als sie ungefähr unser Alter hatte, ist die DDR zusammengebrochen und ihr Leben ging von vorne los. Deswegen ist sie in diesem Podcast jetzt hier mit dabei, obwohl sie inzwischen 85 ist. Und man muss es sagen, für alle, die denken, ja, jetzt ist das Leben ja praktisch schon vorbei mit 50. Sie hat mit 80 den Deutschen Buchpreis bekommen für ihr fantastisches Buch. Jetzt habe ich natürlich prompt den Titel vergessen, muss ich einmal nachgucken, obwohl ich es fast auswendig kenne, dieses Buch. Genau, nämlich vom Aufstehen. Und erzählt von ihrem sehr schwierigen Verhältnis zu ihrer Mutter und dieser Aufarbeitung dieses Verhältnisses, unglaublich schön erzählt. Also ihr Stil ist sehr, sehr, sehr ausgekämmt. Man merkt so, sie erinnert sich und sie schreibt wirklich nur das Nötigste auf. Es sind ganz schlichte, tolle Sätze, wo ich auch bei jedem zweiten denke, müsste ich ausschneiden und irgendwie an die Wand kleben.
Oder kriegst Gänsehaut.
Ja, wirklich. Also die, das ist so, als wären die für mich geschrieben, habe ich immer das Gefühl. Muss wahnsinnig viel anstreichen. Danach gab es Der heutige Tag, wo sie davon erzählt, wie sie ihren schwer dementen, schwer, schwer kranken Mann viele Jahre pflegt. Ein Stundenbuch der Liebe ist der Untertitel und es ist ein ganz tolles Buch, ein wahnsinnig ehrliches Buch darüber, wie schwer das ist und wie schön das ist, dass es immer beides gleichzeitig ist. Sie war auch hier bei uns im Podcast, weil ich sie besucht habe in Mecklenburg und es war wirklich toll, diese Frau zu sehen, die mit so einer Ruhe irgendwie aufs Leben guckt und so genau hinguckt und so sehr im Jetzt ist. Und da war sie dann auch schon 82 und ist nur sehr, sehr schwer immer auf ihre Lesereisen gekommen, weil sie wirklich komplett diesen Mann gepflegt hat. So. Und nun ist er gestorben letztes Jahr. Und es gibt jetzt ein Geschichtenband, das ist das Buch, was ich sozusagen eigentlich heute vorstellen möchte, mit Texten aus 6 Jahrzehnten, so halt ist jetzt auch wieder nicht 60 Jahrzehnte, ganz verschiedene Geschichten und das heißt Luft zum Leben, Geschichten vom Übergang und auch deswegen ist es jetzt hier für Frauen in der Lebensmitte, weil es eben, ja, von diesen Übergängen erzählen alle diese Geschichten, die wir im Leben alle haben. Von gesund zu krank, von berühmt zu nicht berühmt, von Partnerschaften, die sich verändern, von ihrer Großmutter, die sie sehr geliebt hat, die vor ihren Augen gestorben ist. Also dieses Kommen und Gehen aus und ins Leben, es ist so magisch von ihr erzählt, man kann das gar nicht, man muss es lesen. Wenn man anfängt und die ersten Sätze liest, dann weiß man sofort, ist man Helga Schubert-Fan oder nicht und wie, man ist es nicht. Ich finde sie einfach unglaublich toll und sie schafft es, was nicht viele schaffen, so eine ganz radikale Ehrlichkeit zu haben und trotzdem wahnsinnig warm zu schreiben, sowohl sich selbst gegenüber als auch allen anderen gegenüber. Was ganz Poetisches hat das, also bin ich ganz begeistert. Helga Schubert ist mein nächster Tipp sozusagen. Sag doch mal, was hast du noch?
Ich habe noch einen dicken, wahrscheinlich das schwerste Buch.
Ja.
Ich habe sogar gewogen, ungefähr 1 Kilo von Rebecca Gablé-Rabenthron. Da geht's ins Mittelalter. Ich weiß, dass sehr viele unserer Leserinnen das gerne lesen und dass das auch ein Genre ist, Mittelalterromane, die gerade über Weihnachten, wenn man sich im Prinzip in einer Burg an ein Feuer setzen möchte, auf ein Fell gerne genommen werden. Und hier werden alle Game of Thrones-Fans bestens bedient. Okay. Und ich habe es deswegen dabei, weil es ist nicht nur das schwerste Buch, das ich wahrscheinlich dieses Jahr gelesen habe, sondern auch wirklich mit eins der schönsten. Das hat nämlich, wie sonst die Young Adult-Bücher, das jetzt alles so schön haben, mit dem Farbschnitt. Ein Farbschnitt, der aussieht wie ein Kirchenfenster im Prinzip, ne? Wie so von so einer Kathedrale, die bunten Fenster. Und Rabenthron ist die Geschichte von Königin Emma, über die ich wenig wusste, aber ich durfte dann dieses Jahr mit der Autorin Rebecca Gablé nach England fahren, auf quasi Studienreise und was erfahren über Emma. die vor 1000 Jahren ungefähr gleich zweimal Königin von England war und auch gleich zwei Söhne auf den Thron gebracht hat, die beide dann auch König von England waren. Also diese Frau hat wirklich ganz ordentlich mitgemischt. Mhm. Und ich wusste wenig über sie. Ich habe sie einmal in der Streaming-Serie Netflix wahrgenommen als sehr, sehr schöne Figur. Da dachte ich aber, naja, vielleicht nicht unbedingt wirklich historisch. Aber ist sie doch. Und ich habe viel gelernt, unter anderem, dass sie wirklich die spannende Erfahrung gemacht hat, dass sie, nachdem ihr Land England von den Wikingern erobert wurde, der Eroberer und ihr Mann dann, der englische König, nicht mehr lebte, sich entschlossen hat, auch sie zur Frau zu nehmen und davon zu profitieren. Der wollte dann das Land ein. Sie war älter als er. Mhm. Und sie hatte Regierungserfahrung und sie kannte Land und Leute. Und dann haben die beiden, obwohl der Anfang ja ungewöhnlich ist, sehr, sehr gut miteinander regiert, der Knut und Emma, und hatten dann eben die entsprechenden Nachkommen. Und deswegen hatte sie auch zwei Söhne, den einen von dem einen und den anderen von dem anderen, die dann auch auf dem Thron waren. Und das ist, weil du vorher gesagt hast, man muss, die Autorinnen müssen die Figuren einem nahe bringen, als wären die wirklich, als würden die wirklich leben. Und was Rebecca Gablé schafft, wie kaum eine andere ist, dass sie das auch über einen Zeitraum von 1000 Jahren schafft. Also du bist wirklich da so dabei und fühlst, sie schreibt dir die so ans Herz, dass du auch wirklich wissen möchtest, was war mit Emma im Mittelalter los, und das ist schon eine Kunst. Und
total, ja.
Sie macht das geschickt, sie recherchiert als Mediavistin und recherchiert extrem genau und löst das Problem des Erzählens so, dass sie immer eine Familie, eine Sippe ist sozusagen erfunden. Das ist in dem Fall die Familie Helmsby. Von denen gibt's auch schon zwei andere Romane, aber das ist ein Prequel. Also damit geht die Saga dieser Familie los. Man kann das also zum Start bestens nehmen. Und die anderen Figuren, also abgesehen von dieser Familie, die Fiktion ist, die anderen Figuren sind aber alles reale Figuren und haben wirklich gelebt und, soweit die Geschichte das zeigt, auch das erlebt, was da drin vorkommt. Und das sind wirklich erstaunliche Sachen. Also viele Dinge, Ermordungen, Intrigen und so weiter, sind auch wirklich eins zu eins übernommen worden für Game of Thrones. Also die Geschichte, Geschichte gibt das her, sage ich mal. Die Fans werden da einige abstruse Todesursachen auch wiederfinden.
Ja, es ist spannend, weil ich meine, im Grunde geht es ja darum, was trieb die Menschen schon immer um? Was sind die universellen Themen, die uns immer wieder beschäftigen, egal in welchem Jahrhundert oder Jahrtausend wir leben? Und das irgendwie hinzukriegen, das zu übersetzen in so eine frühere Zeit, ist wirklich eine ganz große Gabe. Mhm. Und ich stelle jetzt fest, wenn ich dir zuhöre, alle Bücher haben diesen Bezug, also zu dem, was wirklich war. Und das finde ich, das ist eine Sache, die ich so liebe an autofiktionaler Literatur. Das Leben ist so krass und so toll und so kompliziert und so schwer zu verstehen. Mir reicht schon, wenn ich nur das Leben erzählen kriege, um es zu verstehen. Aber ich finde, es ist dann in der Tat auch nochmal eine Wahnsinnskunst, das so zu transzendieren in eine richtige Story.
Ja.
Und ich meine, diese Leute müssen ja richtig plotten.
Ja, richtig plotten. Und auch wirklich, ich meine, wenn du dann so drin bist und es geht, sie weiß alles, ne, wie die da Medizin betrieben haben, wie die, was sie gegessen haben, was sie gekocht haben. Und das ist natürlich auch toll, ne. Also das, man lernt auch wahnsinnig viel.
Genau, ohne Zeigefinger, ne?
Ja, und es war so witzig, sie ist auch, als wir da auf der Reise waren, haben wir halt auch gefragt, ja, wenn du jetzt eine Zeitmaschine hättest, wo würdest du denn mal ins Mittelalter reisen wollen? Und dann sagte die so, ja, das würde sie schon gerne.
Als
aber
Frau
sie wäre
ins Mittelalter.
Zum Essen dann gerne wieder zurück. Ja.
Genau, das dann bitte nicht. Keine rohen Hammelknochen oder so.
Aber als Frau
ins Mittelalter, I don't know.
Ja. Und deswegen aber umso erstaunlicher, dass diese Emma wirklich, die hat ganz Europa da, die hatte eine kurze Zeit vor 1000 Jahren die Macht, war die mächtigste Frau in Europa.
Es gibt einige dieser Frauen, die, ich meine, Katharina die Große, unglaublich prägende Figur, deutsche Prinzessin, die nach Russland gegangen ist. Also es gibt ein paar Frauen, die wirklich, von denen wird viel zu wenig erzählt.
Genau, die sind da alle in der Geschichte verschwunden, so ein bisschen.
Ja. Ich mache nochmal weiter. Wenn ich darf. Und zwar Bücher, von denen ich total begeistert bin, auch hier ein bisschen geschummelt, von Annika Büsing. Apropos schöne Cover. Alle Bücher von Annika Büsing sind im Steidl Verlag erschienen. Den kann man gar nicht doll genug loben, weil die so wunderschöne Cover machen und schöne Bücher, nicht nur Romane, Romane eher selten, sondern mehr ganz so Fotobücher, Künstlerbücher. Und Annika Büsing selbst ist im Ruhrpott aufgewachsen, ist Gymnasiallehrerin, verheiratet, hat zwei Söhne, schreibt Bücher oder Romane, die jeder und jede lesen kann, das sage ich extra, weil man jetzt denken könnte, wenn man so die Stories hört, das ist wahrscheinlich eher was für die Jugend. Und es sind auch Bücher mit jugendlichen ProtagonistInnen. Aber selten hat mich sowas so reingezogen wie diese Geschichten. Also die schafft es auf eine Weise und Roughheit irgendwie von Armut und Liebe und Not und Wut, jugendlicher Wut zu erzählen, die ganz leicht reingeht. Es ist so ein bisschen wie Chick, haben wir drüber gesprochen vorhin, bevor es losging. Chick kann man von Wolfgang Herrndorf lieben alle, ob man 90 ist oder 14. Es geht einen so an, diese Geschichte, und so sind die Bücher von ihr auch. Also dieses Nordstadt handelt, das ist ihr erster Roman gewesen, für den hat sie auch Preise gewonnen, zu Recht. Es war ihr Debüt. Man denkt, was, das ist dein Debüt? Oh Gott, was soll noch kommen? Und danach hat sie zwei weitere geschrieben. Das letzte war Wir kommen zurecht. Dazwischen Koller über einen jungen Mann, der nicht ohne Grund so heißt, weil er häufig auch mal einen kriegt. Und Nordstadt erzählt eben von denen, die im Norden von Städten leben, also wo es eben nicht schicke Gemüsegärten gibt oder so, sondern wo die Leute einfach irgendwie klarkommen müssen. Und sie erzählt auf eine Weise davon, die so unprätentiös ist und so direkt und mit so einer tollen, wahren Sprache. Das kann ich wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Man kann es verschenken an Patenkinder, man kann es aber auch einfach selber lesen. Ihr erstes ist, wie gesagt, Nordstadt, das letzte Wir kommen zurecht und dazwischen Koller. Und ich glaube, es wird noch eins kommen, hast du mir jetzt gerade erzählt. Du weißt schon wieder mehr als ich. Genau.
Aber ich kann noch nicht sagen, wie es heißt. Das
ja, aber ich kann nur sagen, lest es. Also gerade Nordstadt, mit dem man anfangen kann, wenn man möchte, ist auch ein schmales Buch. Erzählt von einer Bademeisterin, die eigentlich wahrscheinlich mehr könnte, wenn sie nicht in der Nordstadt aufgewachsen wäre. Das hört man an ihrer Art zu denken, wie sie spricht, wie sie Dinge erzählt. Und die verliebt sich an Boris, der so ein bisschen eine Mutter hatte, die ja zu späte Hippie-Frau war, ihn nicht geimpft hat gegen Kinderlähmung und dann noch mit ihm nach Indien gefahren ist. Und prompt kriegt er Kinderlähmung. Er hat also verkrüppelte Beine und die beiden treffen sich. Sie mit verkrüppelter Seele, weil gewalttätiger Vater. Er natürlich auch verkrüppelte Seele, weil gemobbt bis zum Anschlag. Und die Freundschaft dieser beiden und die Liebe und die Schwierigkeiten und die inneren Wunden, die haben, sind einfach unglaublich toll erzählt und mit so einer ganz direkten Sprache. Also kann ich wirklich nur empfehlen, auch wenn man sich es einfach selber schenken will in den Weihnachtsferien, ist schnell zu lesen und ist Caroline Wahl in gut. Doch, ich sag's doch. Nein, also ich habe auch die Bücher von
und
Caroline
für
Wahl
alle,
gelesen.
Die gerne schwimmen.
Ja.
Viele,
ne? Ja, genau. Aber es ist eben, also es wird ja Caroline Wahl so ein bisschen vorgeworfen, dass sie über Dinge schreibt, die sie vielleicht nicht selber erfahren hat. Finde ich ein bisschen albern, weil ich meine, wer hat vor 1000 Jahren als Königin gelebt, kann man trotzdem drüber schreiben. Aber ich finde, hier ist es, also man glaubt das einfach, was die erzählt. Von Armut, von so einer jugendlicher Wut. Genau, sie ist selber Lehrerin, sie ist auch, glaube ich, nah dran. Aber ich glaube, sie ist auch Lehrerin, weil sie nah dran ist. So rum ist es, glaube ich, eher. Also sehr, sehr lesenswert. Kennst du auch? Hast du auch eins von denen gelesen?
Ja. Und würde ich mir auch selber schenken, ja. Wenn ich es nicht schon kennen würde.
Genau. Also Annika Büsing, wie gesagt, ist auch alles in den Shownotes nachzulesen. Die einzelnen Bücher, die ich jetzt hier so im Schnellverfahren vorstelle. So. Sag doch nochmal, was hast du noch?
Ich habe auch eine super Frau, also eine Autorin, die bei Wer sie noch nicht kennt, unbedingt entdecken. Der kann sich freuen, dass er sie noch entdecken kann. Das ist Louise Erdrich. Mhm. Und die hat auch das Jahrgang 54, hat eine sehr, sehr spannende Familiengeschichte auch, weil sie hat einen deutschen Vater und ist deutschstämmig. Und die Mutter hat indigene Wurzeln, ist Ojibwe. Also hat sie in Minnesota auch einen Buchladen, der sehr berühmt ist und sich auf die Literatur von indigenen Autorinnen auch so ein bisschen konzentriert hat. Der heißt Birch Bark Books. Und sie hat den Pulitzer-Preis mal bekommen, schreibt in ihrem neuen Buch über Menschen an dem Red River, dem großen Fluss, an dem sie auch aufgewachsen ist. Das Buch heißt So war die Welt. Und es geht auch um eine, wie bei dir in deinem Buch, um eine junge Frau, eine 18-jährige, Kismet heißt die, auch mit indigenen Wurzeln, aber auch um ihre Mutter, das ist Crystal. Und die beiden, Crystal fährt so Schicht und holt nachts die Rüben von den Feldern und bringt die zu den reichen Zuckerfarmern. Und einer ein Farmerssohn von einer ganz, ganz großen Farm da, der hat sich in den Kopf gesetzt, dass er ausgerechnet Kismet heiratet. Warum? Kismet ist gar nicht so abgeneigt, man versteht lange nicht warum, weil eigentlich liebt sie jemand anderen, den Sohn der Buchhändlerin, da kommt die Buchhandlung wieder ins Spiel sozusagen. Aber ich kann nicht spoilern, was sie an diesem Typen da so gut findet. Das verstehen aber auch alle Frauen im Buchclub nicht, der rund um diese Buchhandlung existiert. Ja. Und das ist auch so witzig für alle, die einen Buchclub haben oder gerne Sachen über Buchhandlung und Buchclubs lesen, ist das ein sehr, sehr schönes Buch, weil diese Frauen, also Buchhändlerin, die Mutter von Kismet,
spezielle Crowd,
die Mutter von Gary Geist, so heißt der reiche Erbe, der da ein Auge, das ist so eine Football-Leader und passt eigentlich gar nicht zu Kismet, die so ein bisschen Punk ist und Goth und schwarz gekleidet und eigentlich nichts mit so einem reichen Schnösel zu tun haben möchte. Und wenn diese Frauen vom Buchclub dann da sitzen, dann reden die eigentlich selten über ihre Bücher, sondern zum Beispiel, warum die beiden jetzt und warum Kismet auf keinen Fall mit Gary Geist zusammen sein sollte, obwohl dessen Mutter natürlich auch in dem Buchclub sitzt. Und das ist schon sehr, sehr witzig. Und sie haben eigentlich, da tauchen auch Bücher auf, die man auch nie vergessen hat, zum Beispiel Die Straße von Cormac McCartney. Das, da kommen sie aber gar nicht dazu, das zu lesen, weil sie dann andere Sachen besprechen. Oder Eat, Pray, Love wollen sie lesen, aber dann ist sonst was wieder. Also kurz werden auch diese Bücher dann angerissen, aber sie müssen eigentlich überlegen, was ist zum Gary los? Und Gary ist auch echt ein Charakter, der hat immer wahnsinnig Glück, kommt immer davon. In dem Buch tauchen auch, ist so ein bisschen magischer Realismus, tauchen auch Engel, passt auch zu Weihnachten auf, die Schutzengel, die irgendwie aus Gründen Gary zur Seite stehen, und um ihn rum passiert aber Furchtbares und er klammert sich auch an die gute Kismet, weil er denkt, sie kann ihn retten vor.
Okay, wie das ausgeht, lassen wir mal.
Lassen wir offen, aber es ist wirklich, wer gerne auch in diese bisschen Buchclub-Buchhandlung-Welt eintaucht, ohne dass es kitschig ist, solche Bücher sind ja auch sehr oft so healing, kitschmäßig ein bisschen. Bisschen Kitsch erlaubt sie sich auch, aber eigentlich ist es
Ein bisschen Healing können wir auch gebrauchen. Ja. Und ja, interessant, ne? Ein Buch über die Bücher. Also das finde ich auch immer spannend, wenn das dann so doppelt.
Es gibt diese Saison viele Bücher über Bücher. Also den Zauber des Lesens, der ist gerade schon schwer angesagt.
Ja, das ist spannend, dass du das sagst, weil ich glaube wirklich, dass es so eine Art Rückbesinnung auch ist. Also nicht nur, weil jetzt irgendwie irgendwelche Promis bei Instagram posen mit Büchern, die sie meistens dann auch noch verkehrt rumhalten, sondern ja, ich glaube, es gibt so eine Sehnsucht, ne, nach diesem haptischen Gefühl. Wann hat das bei dir angefangen mit dem Lesen?
Also ich habe schon als Kind immer wahnsinnig viel gelesen und es war bestimmt auch so vielleicht eine Flucht. In gewisser Weise, ich habe 3 kleine Geschwister und ich sollte mich natürlich auch immer um die kümmern. Aber wenn ich gelesen habe, was meine Eltern auch gut fanden, dann war das irgendwie akzeptiert. Ah, ne? Also ich war dann immer, jetzt liest sie dann. Und dann habe ich mich natürlich auch da in meine eigenen Welten zurückgezogen und habe gesagt, nee, spielt mal da alleine. Ich muss jetzt hier lesen. Und das war so ein bisschen meine Art, kleinen Abstand zu 3 kleinen Geschwistern zu halten auch. Und heute versorge ich sie selbst mit Büchern. Kriegen an Weihnachten auch Bücher. Also alles gut. Aber ich hatte da schon als Kind wirklich sehr, sehr viele Bücher immer um mich. Und da ist es eigentlich geblieben. Und diese Faszination, dass du mit so einem Buch, egal wo wir waren, ob im Auto und da war Lärm und Streit oder sonst wo. Und ich hatte eigentlich immer schon damals auch ein Buch dabei. Und dass du da einfach ohne, gab es damals ja eh noch nicht, aber ohne Ladekabel und ohne WLAN und irgendwas mit so einem Buch wegreisen kannst in andere Jahrhunderte, in andere Welten, in die Köpfe von anderen Menschen. Das fand ich schon immer so ein Zauberding irgendwie. Ja. Und diese Faszination, die hat mich da natürlich auch nie verlassen. Die nutzt sich ja auch nicht ab. Das wird ja, jedes Buch ist ein neues Abenteuer.
Ja, und ich finde auch, also so dieses, wir haben ja am Anfang ein bisschen darüber gesprochen, wie schafft man es zu lesen. Ich muss auch sagen, ich mache auch fast nichts anderes. Also es ist auch eine Entscheidung. Dieses Gefühl, was Bücher mir geben an, ich komme zur Ruhe, ich kann mich konzentrieren, ich kann über die Welt nachdenken, ich kann die Welt auch verdauen, also was ich erlebt habe, ich kann die irgendwie sortieren über Sprache und so. Das gibt mir kein anderes Medium. Es muss beruflich auf Instagram sein. Ich, keine Ahnung, ich mache diesen Podcast, das mache ich total gerne. Aber ich gucke überhaupt keine Serien. Ich, also wenn mich Leute fragen, wie habe ich die Zeit, indem ich sie nicht anders verbringe. So, sondern ich verbringe sie damit, weil das ist das, was mir am meisten gibt. Ist natürlich zwischendurch so ein bisschen eingeschlafen gewesen, auch mit den Kindern, weil man einfach dann wirklich kaum noch Zeit hat. Aber es hat mir so unendlich gefehlt und es ist auch nichts, was, also das ist das, was ich sagen würde, wenn ich auf eine einsame Insel ginge, also ohne Buch, ich würde fast sagen, ist das Leben für mich nicht lebenswert, ja, weil das ist so dieses Kontemplative, so nochmal drüber nachdenken, dieses Verschwinden, den Kopf ausruhen und gleichzeitig anstrengen, das ist so, so wertvoll. Ich wüsste nichts, was das ersetzen kann. Außer ein wirklich guter Kinofilm, aber dann auch im Kino.
Ja. Und aber den kannst du halt auch nicht mitnehmen, ne?
Also nee, genau.
Weder auf deine Insel, noch in die U-Bahn, noch an irgendeinen anderen Ort, der ohne das Buch nicht so schön wäre. Ja. Also dieses.
Es gibt auf eine gewisse Weise keine Langeweile. Und zwar nicht so wie bei Instagram, wo du dann ständig in dieser Timeline, wo es auch keine Langeweile gibt, sondern sie ist wirklich, die Zeit ist immer gefüllt mit was Gutem. Ja, mit einem, was einem weiterbringt. Also ich habe auch ganz früh, konnte schon früher, wenn mir meine Eltern oder meine Mutter vorgelesen hat, wusste ich, ohne dass ich lesen konnte, wo im Buch was steht. Also es spielte für mich immer eine Riesenrolle. Eins meiner Lieblingsbücher als Kind war von James Krüss, dieses Mein Urgroßvater und ich, also du das kennst, was unheimlich mit Sprache spielt. Also das war immer schon mein Spezialgebiet sozusagen, Sprache. Habe ich überhaupt noch was? Ja, eine Kleinigkeit habe ich noch. Es ist im Grunde so ein bisschen verwandt von der Idee her mit Helga Schubert, auch viel autofiktional, autobiografisch Monika Helfer, die erst in den letzten Jahren, finde ich, die Berühmtheit und den Erfolg bekommen hat, den sie eigentlich längst verdient hatte. Ist mit Michael Köhlmeier verheiratet, der bekannter nach außen war, leben beide in Österreich. Und ihr großer Durchbruch war Die Bagage. Da hat sie die Geschichte ihrer Familie erzählt. Einer sehr, sehr armen, bitterarmen Familie, die im Dorf, in dem sie groß wurde, nicht wohl gelitten war, weil sie einfach wildern mussten, um weiß ich nicht, wild zu schießen, um was zu essen zu haben. Also wirklich eine harte, schwierige Kindheit. Und dann im Nachhinein kam dann das Buch Fati, wo sie also über ihren Vater erzählt. Das ist jetzt relativ neu. Und auch da gilt, was für Helga Schubert gilt, aber nochmal anders, nochmal wärmer, eine unbedingte Menschenfreundin. Also auch die eigene Kindheit und die Härten darin, auf so eine warme Weise diese Eltern anzugucken und zu erzählen, was die umgetrieben hat, was deren Leben war, im Falle ihres Vaters. Ich finde schon den Titel so rührend. Fati erzählt sie von dessen Bücherliebe, also ein Kriegsverwundeter im dreifachen und vierfachen Sinn, mit dem sie auf einer so einer Genesungsalm sozusagen, wo er arbeitet und einen Job gefunden hat, die ersten Jahre lebt und ein Büchernah ist, ohne je wirklich Bildung genossen zu haben und ihr im Grunde beibringt, was Bücher sein können. Auf schönste Weise erzählt sie das, wie er diese Bibliothek da hamstert und diese Bücher wie seine Augapfel irgendwie hütet und ja, und sie da sich als Kind schon reinsetzt und eintaucht in diese Welt und in diese Bedeutung dieser Bücher, die man in die Hand nehmen kann und sortieren und abstauben und also dieses ganze Ritual, was damit so einhergeht, auf schönste Weise erzählt. Monika Helfer und Michael Köhlmeier haben eine Tochter verloren vor vielen Jahren und diesen Ton der Trauer, den fühlt man in allen Büchern, also eine Trauer darüber, wie das Leben einem so mitspielen kann. Aber immer auf so eine ganz hoffnungsvolle Weise. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Also man geht da immer so beglückt raus und so erwärmt. Und ihr Neuestes ist jetzt, wie die Welt weiterging, Geschichten für jeden Tag. Und das sind im Grunde alles so kleine, Fingerübung trifft's überhaupt nicht, fantastische Perlen, kleine Geschichten, die man nicht vergisst. Also man liest die sind teilweise anderthalb, drei, vier, fünf Seiten lang und alles ist super relevant. So ein Blick für die wirklich wichtigen Dinge. Sehr, sehr lesenswerte, warme Geschichten, die einfach nur aus Beobachtungen herrühren. Also auch da im Grunde eine Empfehlung für alle Bücher, nicht nur für eins, sondern für alle, die sie geschrieben hat. Ja, weil so viel Wärme und Menschenfreundschaft daraus spricht, das kann man gebrauchen.
Ist auch immer jedes ihrer Bücher eine Liebeserklärung ans Lesen auch.
Ja.
Also das mit dem Vater und seinen Büchern natürlich besonders, aber die anderen eigentlich auch.
Und eine Liebeserklärung ans Leben.
Ja.
Also obwohl es so ist, wie es ist, ne? Und ich finde, das braucht man irgendwie so. Also gerade von jemandem, der, finde ich, irgendwie auch älter ist als man selber, zu sehen, an den Punkt kann man kommen. Ne? Dass man da drauf guckt und denkt, es war schwer, aber es war auch gut. Ja.
Bevor es weitergeht, hier einmal Werbung in eigener Sache. Ab sofort bietet die Brigitte Academy in ihrer Weihnachtsaktion Gutscheine mit 20% Rabatt auf alle Academy Online-Kurse an. Verschenk etwas, das wirklich bleibt. Denn die Brigitte Academy bietet dir hochwertige Online-Kurse in ganz verschiedenen Themenbereichen, flexibel, wissenschaftlich fundiert und von Expertinnen begleitet. Fitness, Gesundheit, Beauty, Finanzen. Die Links findet ihr wie immer in unseren Shownotes.
Unser missionarischer Eifer fürs Lesen führt mich zu meinem nächsten, letzten Weihnachtstipp. Das, ja. Da geht es auch sehr viel ums Missionieren. Die Autorin heißt Scholastique Mukasonga und kommt aus Frankreich. Ihre Familie stammt aus Ruanda und das Buch heißt Sister Deborah. Ich muss jetzt mal beschreiben, wie es aussieht, weil man denkt sofort an Weihnachten, wenn man es sieht. Da sind goldene Sterne drauf, so in Goldprägung, wunderschön. Und eine Madonna mit, man denkt, Jesuskind, eine schwarze Madonna mit einem schwarzen Jesuskind. Und wenn man jetzt anfängt, dieses Buch zu lesen, dann kommt man in einem ruandischen Dorf zu einer Missionarstation, die, ich sage jetzt mal, frisch eröffnet. Da kamen Missionare aus Amerika, unter anderem Sister Deborah, die war da dabei. Und die sind so freikirchlich, evangelikal. Die machen alles anders als die anderen Missionare, die es auch schon dort gibt. Also die katholischen Missionare, die sagen, Jesus sah so aus wie wir, nämlich weiß. Und wahrscheinlich hat er auch noch ein Bart. So müsst ihr euch das vorstellen, werden jetzt konfrontiert mit einer Gegenmissionarsstation, wo Sister Deborah predigt, dass Jesus wahrscheinlich eine schwarze Frau war. Und das,
okay, nicht nur schwarz, sondern auch genau, eine Frau. Genau. Okay, doppelt und marginalisiert eigentlich.
Der Erlöser bald wiederkommt und auch eine schwarze Frau sein würde. Und daraufhin versammeln sich sehr viele Frauen um sie herum und sagen, ja, darauf warten wir doch jetzt mal, das ist schön. Und nicht mehr ihrer Arbeit nachgehen und sich nicht mehr um ihre Männer kümmern. Und
die Frau wird es schon richten.
Ja, die Frau wird schon richten, ja, genau. Und dann, das darf natürlich nicht sein. Also sie ist da ein Störfall in der Geschichte und fürs Patriarchat und sowieso. Und dann verschwindet sie von der Bildfläche eines Tages. Und dann gibt es eine andere Handlung, nämlich eine Frau an einer Elite-Uni in USA, die Afrika-Studien betreibt, recherchiert ihre Geschichte und fährt nach Ruanda und guckt, was aus ihr geworden ist und warum sie verschwunden ist. Und ja, dann nimmt, das kann ich jetzt auch nicht verraten,
nein,
aber die Geschichte nimmt eine, es ist ein spannendes Gedankenspiel, weil letztendlich gibt sie uns die Denkaufgabe, was wäre denn, wenn es so gewesen wäre oder wenn es noch so kommt. Und ja, das ist vielleicht,
mir scheint, ich muss ein paar Bücher ausleihen. Ich bin so froh, dass du uns ein bisschen rettest, weil wir haben irgendwann zwischendurch, als wir sozusagen noch im Auswahlprozess waren, gesagt, ist mir aufgefallen, es ist so krass, man ist so eurozentristisch und auch so eng. Also es sind alles weiße Autorinnen aus Europa. Ich muss zu meiner Ehrenrettung sagen, ich habe noch geschafft, Chimamanda Adichie zu lesen, das neue Buch. Ich habe es einfach nicht durchgekriegt, deswegen taucht es hier nicht auf.
Deswegen ist es schön, dass Louis Erdrich zumindest die spannende Familiengeschichte hat, zu teilen Deutsch und zu teilen Ojibwe zu sein.
Das ist ja genau, also weil
ein anderes Setting und sie ist Scholastique Mukasonga ist. Natürlich, es ist ein feministisches Buch. Es ist natürlich auch eine radikale Sicht auf die Dinge. Und es ist eine Fahrt durch die Geschichte, die einen in ganz andere Möglichkeiten für die Zukunft bringt, gedanklich, die man dann aber auch gerne mitgeht. Ja. Gerade an Weihnachten.
Ja, und ich finde, das ist ja das, was Lesen eben kann, ohne dass du da hinfahren musst. Du kaufst dir dieses Buch und auch wenn Bücher inzwischen teurer geworden sind, sind sie nicht so teuer, wie wirklich hinzufahren oder alles selber auszuprobieren. Genau, und deswegen will ich auch nochmal, wenn ich jetzt hier versagt habe, auf dieser Linie dazu einladen, sich mit Büchern eben auf diese anderen Kulturen auch einzulassen und über andere Hintergründe und andere Geschichten an ganz anderen Orten. Und Chimamanda Adichie kommt natürlich trotzdem in die Shownotes, weil sie eine fantastische Autorin ist. Und nächstes Jahr werde ich mich da bessern, wenn wir uns hier wieder treffen. Aber ja, ich danke dir.
Sehr gern.
Wir freuen uns, dass ihr so lange mit dran geblieben seid. Wir haben uns jetzt einfach auch Zeit gelassen, weil es sind tolle Bücher und wir hoffen, ihr konntet ein bisschen mit uns schwelgen. Wenn ihr Lust habt auf noch mehr Bücher und regelmäßig Bücher, dann könnt ihr gerne auch reinhören in einen Podcast namens Seitenweise Glück, in dem unsere Kolleginnen Dörte Appel und Hella Hooftmann alle 2 Wochen über Bücher sprechen. Den Link findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Also Seitenweise Glück heißt er. Oder ihr hört einfach dauernd unsere Folge, auch gut. Nächstes Jahr habe ich mir vorgenommen, kommt Nicole Seifert nochmal im Sommer für Sommerbücher und wir beide treffen uns dann wieder im Winter eingelassen für die nächsten Weihnachtsbücher.
So machen wir das.
Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke dir fürs Kommen, Angela. Und bis wir uns wieder hören, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. Nächste Woche ist Diana wieder dran. Bis dahin, gehabt euch wohl. Adieu.
Tschüss.